Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ja, in dieser Woche habe ich eine E-Mail bekommen zu meinen Statistikzahlen meines Podcasts und da war ein Part dabei. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Ausgabe von Millers Kryptowoche. Da muss ich selber sagen, das sieht man mal wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich war mir gar nicht bewusst, dass ich mittlerweile 100 Ausgaben von Millers Kryptowoche ja, gedreht habe, beziehungsweise eingesprochen habe oder wie immer man das sagen möchte. Also deswegen auch sehr, sehr oder vielen Dank auch an alle, die das Ganze natürlich schauen beziehungsweise zuhören. Freut mich sehr, dass immer mehr Zuschriften auch erhalte in Bezug auf meinen Podcast und natürlich auch so viel positives Feedback bekomme. Das ist natürlich für mich auch ein großer Ansporn, den ganzen Podcast noch weiter in die Breite zu bringen, auch immer mit interessanten Themen und natürlich auch bewusst anders, wie es jetzt viele YouTuber machen mit der Schnelllebigkeit der Märkte. Weil wie schnelllebig die Märkte sind, das haben ja die zwei Wochen oder die letzten zwei Wochen mal wieder gezeigt. Wir hatten eine Woche, der Bitcoin ist unter 25.000 US-Dollar gefallen, es war eine große Angst da, es war überhaupt keine Nachfrage vorhanden, der Pessimismus war enorm hoch, dann hat mit Tether, also der größte Stablecoin mit über 82 Milliarden US-Dollar Volumen, noch kurzfristig seinen Peg verloren, also seine Bindung zum US-Dollar. Es wurden weitere Nachrichten bekannt, dass eben Binance weiter unter Druck kommt. Binance zieht sich beispielsweise aktuell auch aus den Niederlanden zurück oder muss sich aus den Niederlanden zurückziehen aufgrund fehlender Lizenzen. Das zeigt ja auch, wie wichtig die Regulierung ist. Und ja, ich glaube, für viele hat sowohl charttechnisch auch als auch von den Umfeldbedingungen viel dafür gesprochen, dass wir jetzt mal wieder Richtung 20.000 US-Dollar beim Bitcoin fallen, die Kryptomärkte weiter schwach sind, weil es gab überhaupt keinen Anlass jetzt für positive Stimmung. Das hat man auch gesehen, wenn man sich mal die Future und die Open Interests angeschaut hat. Es wurden enorm viele Short-Positionen aufgebaut und dadurch wird natürlich so ein Abwärtstrend auch weiter verschärft. Ja, und was passierte dann? Urplötzlich und für viele überraschend, beziehungsweise auch für mich vollkommen überraschend, hat BlackRock, also der größte Vermögensverwalter der Welt in den USA, eben einen Antrag auf Zulassung eines Bitcoin Trusts, nicht eines ETFs, sondern eines Bitcoin Trusts eingereicht. Und das war jetzt ja geradezu ein Paradigmenwechsel. Und seitdem hat die Stimmung innerhalb kürzester Zeit gedreht und man sieht eben auch hier, wie dynamisch auch solche Trendwechsel an den Kryptomärkten vollzogen werden können. Ich bin auch überzeugt, dass es zahlreiche Shortseller hier böse vermäht hat, weil sie natürlich vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Man hat es auch gesehen nach dieser BlackRock-Meldung. Da wurden innerhalb von 24 Stunden 100 Millionen US-Dollar an Short-Positionen glatt gestellt und eingedeckt. Und das hat dann innerhalb dieser kurzen Zeit schon dazu geführt, dass der Bitcoin-Kurs um 2000 US-Dollar angestiegen ist und jetzt natürlich in weiterer Folge auch noch mehr. Also das sind natürlich interessante Entwicklungen, weil mit BlackRock jetzt natürlich einer der mächtigen des Establishments, tief verwurzelt auch in die Politik, einen Antrag eingereicht hat auf Zulassung eines Krypto-Spot-Produktes. Und das ist das Entscheidende. Diese ganzen Diskussionen auch in deutschsprachigen Medien, ist es jetzt ein ETF oder ist es ein Trust? Es ist klar ein Trust und es ist kein ETF, aber um das geht es ja gar nicht. Sondern das Wichtige ist, ist es ein Spot-Produkt oder ist es ein Future-Produkt? Und bislang ist halt vieles, was im Finanzproduktbereich am Markt ist mit Bezug auf Kryptowährungen, das sind Future-Produkte, die eben an Future-Börsen gehandelt werden, aber keine realen Bitcoin, die in der Blockchain liegen. Und das ist eben bei diesem Zulassungsantrag von BlackRock etwas anderes und deswegen ist es aus meiner Sicht eben ganz entscheidend, darauf den Fokus zu legen, dass das etwas Großartiges ist und sich nicht die ganze Zeit mit der Verpackung zu beschäftigen, ob das jetzt Trust oder ETF ist. Das sind eh relativ vergleichbare Finanzvehikel, also Wertpapiere, Aber das Wichtige ist eben, ein großer Player steigt eben in die Kryptomärkte ein mit einem regulierten Produkt, hat einen Antrag eingereicht. Und das gibt jetzt natürlich auch der SEC, also der kryptofeindlichen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, jetzt Druck unter ihrem Chef Gary Gensler. Und interessanterweise haben ja jetzt ja auf einmal in diesem Fahrwasser von BlackRock weitere Vermögensverwalter aus den USA ihre Anträge auf Zulassung von Bitcoin Trusts eben eingereicht. Bitwise beispielsweise, Valkyrie oder VanEck oder WisdomTree oder auch Invesco. Also da ist eine ganze Latte, kommt da jetzt nach. Also diese weiteren Entwicklungen sind natürlich interessant zu beobachten. Und ich habe Ihnen ja in meinem aktuellen Wochenbericht als Leser von CryptoX mal aufgezeigt, was ist denn passiert, nachdem im Jahr 2004 der erste Gold-ETF eben eingeführt worden ist. Also hier findet eben eine Adaption statt. Natürlich kann man das jetzt auch kritisch bewerten aus reiner Bitcoin-Puristensicht, weil mit dem, was im White Paper von Satoshi Nakamoto steht, der Dezentralisierung, hat das, was BlackRock jetzt macht, natürlich gar nichts zu tun. Aber es ist eben ein weiterer Schritt, ein Meilenstein, um eben Bitcoin auch in die breite Masse der großen institutionellen Investoren zu bringen. Und deswegen ist das zu begrüßen. Und deswegen, wenn hier eben regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen sind, dann ist es eben auch vorteilhaft für die gesamte Kryptowelt, nicht nur für die Bitcoin-Welt, sondern für das gesamte Krypto-Ökosystem. Ja, das jetzt mal dazu. Ich glaube, dazu gibt es ja auch zahlreiche Berichte, wie wichtig eben hier Regulierung ist. Aber ich möchte jetzt auch zwei Entwicklungen aus Europa hier eingehen, die eben bemerkenswert sind und fast ein bisschen untergegangen sind vor dem Hintergrund dieser BlackRock-Thematik. Nämlich, es ist jetzt bekannt geworden, dass die Deutsche Bank, also das größte deutsche Geldhaus, eine sogenannte Kryptoverwahrlizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also bei der BaFin, beantragt hat. Und auch in Frankreich, also auch einer großen Volkswirtschaft, ist eine vergleichbare Meldung aktuell hochgekommen. Und zwar gibt es da eine Bankengruppe, zu der auch Crédit Agricole beispielsweise gehört oder Santander. Mein Französisch ist jetzt nicht besonders gut. Also Cassis heißt diese Bank, diese Bankengruppe ist jetzt nicht besonders bekannt hier natürlich bei uns in Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber um das geht es jetzt auch nicht. Aber die hat eben bei der französischen Finanzmarktaufsicht einen vergleichbaren Antrag gestellt, also nach den Regularien eben in Frankreich, nach Verwahrdienstleistungen für digitale Vermögenswerte wie eben dem Bitcoin, Ethereum und Co. Also zwei ganz, ganz große Bankengruppen, in Frankreich eine und in Deutschland natürlich mit dem Marktführer, mit der Deutschen Bank, haben eben einen Antrag auf Kryptoverwahrlizenz gestellt in einem regulierten Umfeld, das wir ja heute schon haben. Also für mich steht außer Frage, dass natürlich selbstverständlich die BaFin diesem Antrag der Deutschen Bank nachkommen wird. Also wenn die Deutsche Bank so einen Antrag nicht durchbekommen würde in Deutschland, ja dann gute Nacht. Also deswegen ist das natürlich jetzt in Deutschland ein weiterer Meilenstein und ist natürlich bemerkenswert, dass jetzt das auch bei der Deutschen Bank eben ankommt. Und das ist positiv für die gesamte Kryptoökonomie in Deutschland eben auch zu werten und natürlich auch in Europa. Und vor einigen Jahren war es ja immer noch so, dass Kryptowährungen eigentlich den Ursprung hatten, sich außerhalb der finanzaufsichtsrechtlichen Normen zu bewegen. Häufig wurde argumentiert, dass Bitcoin, Ethereum und Co. auch nicht justiziabel sind, dass die virtuellen Währungen ja dezentralisiert sind, anonymisiert sind, internationalisiert sind und somit auch nicht reglementierbar. Genau das ist ja auch einer der Ursprünge des White Papers von Satoshi Nakamoto. Aber all diese Dinge sind mittlerweile natürlich zu Mythen geworden, gerade in Bezug beispielsweise auf das Argument anonym. Also wer heute noch sagt, ja, Kryptowährungen wie der Bitcoin, die gehören eigentlich verboten, weil die sind ja anonym und dann kann man irgendwelche Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung oder irgendwas Kriminelles damit machen, Das ist natürlich Nonsens, weil der Bitcoin ist längst Pseudonym. Das heißt, an den Schnittstellen findet überall KYC statt, also Know Your Customer. Und sobald man natürlich eine Wallet-Adresse jemandem zuordnen kann, ist eben die Anonymität vorbei. Man sieht das ja auch immer wieder, auch bei den Behörden, dass eben Kryptowährungen beschlagnahmt werden. Also es ist natürlich auch so, dass hier auch Beschlagnahmungen erfolgen. Es ist nicht so, dass die wie Goldbarren dann im Safe liegen, aber man findet natürlich auch bei Hausdurchsuchungen entsprechende Seeds beispielsweise oder Private Keys und dann können die eben auch über diese Wege eben beschlagnahmt werden. Also Kryptowährungen sind heute längst im konventionellen Bereich angekommen, aber nach wie vor befassen sich zu wenig Marktteilnehmer eben mit den gesetzlichen Vorschriften. Also und auch vor allem den fortlaufenden Veränderungen, gerade jetzt auch durch die MiCA. Also das Aufsichtsrecht ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man sich damit befasst und natürlich auch das Steuerrecht. Es ist ja beispielsweise mit Blick auf das Steuerrecht auch bekannt geworden aktuell, dass das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen, also der Fiskus in Nordrhein-Westfalen, eben es erwirkt hat, dass eine große Kryptobörse mit Sitz in Nordrhein-Westfalen eben Kundendaten jetzt herausgeben muss. Und diese Kundendaten werden dann an die einzelnen Länder weitergegeben. Bei ausländischen Kunden kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann die eben an die ausländischen Finanzämter weitergegeben werden, damit dann eben überprüft werden kann, stimmen die Handelsaktivitäten auch mit den Aktivitäten in der Steuererklärung überein. Also auf sowas muss man sich eben auch zukünftig einstellen. Es ist übrigens noch nicht bekannt, um welche Kryptobörse es sich handelt, aber in diesen Meldungen, die auch beim Spiegel eben gestanden sind, stand eben drin, eine große, bedeutende Kryptobörse aus Deutschland mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Ja, also das ist rein meine Vermutung, also ich weiß es auch nicht, aber es gibt ja nicht so viele große Kryptobörsen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, sondern eine, die mir hier eben einfällt, ist eben die Bitcoin Group SE, also der Betreiber von Bitcoin.de. Deswegen gehe ich auf Basis dieser Informationen eben davon aus, dass es sich bei diesen Kundendaten, die hier eben an die Finanzämter weitergereicht worden sind, um Kundendaten von Bitcoin.de handelt. Nochmals, ich weiß es nicht, aber ich leite es eben davon ab, aus den Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Wichtig ist aber dennoch, dass man eben das auch erwähnt. Das heißt, sollten Sie Kunde sein bei Bitcoin.de und Sie haben da in den letzten Jahren wild herumgetradet und beim Finanzamt nichts angegeben, ja, dann haben Sie natürlich jetzt noch die Möglichkeit, eben über eine entsprechende Beratung steuerlicherseits unter Umständen auch eine strafbefreiende Selbstanzeige eben abzuklären, um das Ganze eben im Vorfeld diese Kuh auch vom Eis zu bekommen. Und grundlegend gilt es aber auch für andere Kryptobörsen. Also ich hätte ein unheimlich schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo auch bei einer Kryptobörse auf den Seychellen in Takatuka-Land oder sonst wo enorm viel in der Gegend herumgetradet habe. Deutsches Steuerrecht, 10-jährige Verjährungsfrist, also dieser Betrachtungszeitraum des Finanzamtes ist verdammt lang. Also deswegen nochmals mein Appell auch, nutzen Sie bitte die Möglichkeiten, die es hier gibt über entsprechende Tracking-Anbieter, Steuertracking-Anbieter. Ich habe Ihnen da ja schon viele vorgestellt, von Cointracking über Accounting bis hin zu Blockpit, dass Sie eben Ihre steuerrechtlichen Sachverhalte sauber haben. Und bei meinen Lesern stellt sich das Problem ja sowieso eigentlich nie, weil ich bin ja kein Trading-Dienst. Also CryptoX ist ja kein Trading-Dienst, wo jetzt da hektisch hin und her tradet, sondern wir investieren langfristig in ausgesuchte Kryptowährungen, kaufen in Tranchen ein, verkaufen dann auch mal in Hype-Phasen und in Down-Phasen im Kryptowinter kumulieren wir eben Kryptowährungen hinzu. Und grundlegend ist eben hier auch meine Strategie, die Kryptowährungen dann über ein Jahr zu halten. Und nach einem Jahr sind die nach derzeit geltendem Steuerrecht eben steuerfrei, sodass es da auch gar keine Probleme eben mit den Finanzämtern gibt. Dennoch, sollten Probleme entstehen oder sollten Sie sich unwohl fühlen, kann ich nur dazu empfehlen, nehmen Sie bitte frühzeitig entsprechend steuerrechtliche Beratung in Anspruch. Und da gibt es für mich in Deutschland auch keine bessere Kanzlei, sowohl für Steuerrecht wie auch für Kryptorecht, wie SBS Legal, Schulenberg und Partner aus Hamburg. Also hier weiß ich, konnten auch schon zahlreichen Lesern in derartigen Konfliktfällen auch mit den Finanzämtern weitergeholfen werden oder übrigens auch in vielen Konfliktfällen mit Kryptobörsen, weil die Kryptobörsen auf einmal die Gelder eingefroren haben, die Konten dicht gemacht haben, weil sie einen Mittelherkunftsnachweis verlangt haben von den Kunden und die Kunden Probleme hatten, diese Mittelherkunftsnachweise so zu erbringen, dass die Kryptobörsen damit zufrieden waren. Also auch hier hatte ich schon viele Fälle, wo dann eben entsprechend mit anwaltlicher Hilfe es gelungen ist, eben diese Gelder auch wieder frei zu bekommen, weil manchmal oder mittlerweile muss ich fast sagen häufig überreagieren diese Kryptobörsen einfach enorm stark. Also da gibt es ganz normale Kunden, die haben halt irgendwann mal ihre Kryptowährungen eingekauft vor einigen Jahren, haben die auf den Ledger gepackt und jetzt haben sie sie mal wieder vom Ledger auf die Kryptobörse gepackt und dann kommt da natürlich sofort Anfrage, Konto gesperrt, Mittelherkunftsnachweis und dann sind teilweise keine Daten mehr vorhanden oder man muss sich das aus der Blockchain heraussuchen oder die Kunden werden nervös oder unsicher. Also da gibt es die kuriosesten Fälle, teilweise auch dramatische Fälle, aber das lässt sich eben alles auch lösen, indem man entsprechend diese Mittelherkunftsnachweise erbringt. Und sollte man nicht weiterkommen, ja, dann ist eben der Weg zum Anwalt eben auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr hilfreich. Ja, und was ich heute jetzt eben aus diesem aktuellen Anlass der Kryptoverwahrlizenzen, die beantragt worden sind, beziehungsweise die diese französische Bank schon erhalten hat, die aber die deutsche Bank eben jetzt beantragt hat, möchte ich heute mal auf das Themenfeld der Kryptoverwahrlizenz und des Kryptoverwahrgeschäfts in Deutschland blicken, weil das ist auch etwas ganz, ganz Interessantes. Also, wer in Deutschland Kryptowährungen, Kryptowerte, Bitcoin, Ethereum und so weiter oder private kryptografische Schlüssel für Dritte verwahrt, sichert oder verwaltet, benötigt eben eine BaFin-Erlaubnis. Also ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich habe da einen Ledger, ich kenne mich super aus mit meinem Ledger. Jetzt biete ich meinen Lesern an, ich verwahre für euch die Kryptowährungen, weil ich kann das, ihr könnt mir vertrauen und deswegen mache ich das und wenn ihr sowas braucht, schicke ich es euch wieder zurück auf die Kryptobörse. Also das wären ja viele gleichzeitige Gesetzesverstöße von Geldwäscheverstößen, aber das wäre beispielsweise ein Verstoß gegen das Kryptoverwahrgeschäft, also weil ich eben keine Lizenz logischerweise habe. Ich weiß aber natürlich auch, oder ich sehe das ja auch, dass in Deutschland einige Anbieter natürlich auch illegalerweise tätig sind, die eben derartige Lizenzen auch nicht haben, aber Kryptoverwahrgeschäft eben offensichtlich offerieren. Also Binance ist natürlich so ein Beispiel. Binance sagt jetzt zwar, gut, wir haben ja unsere ganzen deutschsprachigen Internetseiten weggenommen, aber es steht ja außer Frage, dass Binance einen Haufen deutschsprachige Kunden hat, die ihren Wohnsitz auch in Deutschland haben und auch in Deutschland aktiv waren. Also das ist ja gerade auch das Problem. Deswegen muss Binance natürlich auch versuchen, eine Kryptoverwahrlizenz in Deutschland zu bekommen, aber in diesem Chaos, das Binance hat, in diesem regulatorischen Wirrwarr, schließe ich es aus, muss ich ganz offen sagen, dass Binance in Deutschland eine Zulassung seitens der BaFin erhält. Aber es ist jetzt mal interessant zu schauen, wer hat denn aktuell überhaupt Zulassungen in Deutschland, also diese Kryptoverwahrzulassungen, die Deutsche Bank jetzt gerade beantragt hat, weil da gibt es nicht viele, die das haben. Das sind aktuell 7 Unternehmen erst, 7 Stück, also eine relativ kleine Zahl. Und das Kryptoverwahrgeschäft, also nochmal auf die juristische Ebene hier zurückzukommen, stellt eben in Deutschland eine Finanzdienstleistung im Sinne des Kreditwesengesetzes, sogenannten KWGs, dar. Und wenn man dagegen verstößt, ja, dann hat das natürlich auch gravierende Folgen, Unterlassung, Untersagung bis hin auch zu strafrechtlichen Auswirkungen. Und ich bin mir auch sicher, die BaFin wird sich da in Zukunft auch verstärkt weitere Anbieter eben in den Fokus nehmen, die eben diese Kryptoverwahrlizenzen nicht haben. Und da gibt es eben genügend. Ja, wie findet man jetzt heraus, wer überhaupt eine Kryptoverwahrlizenz hat? Das ist ganz einfach. Man geht auf die Internetseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, bafin.de. Und auf dieser Internetseite, da gibt es eine sogenannte Unternehmensdatenbank. Und in dieser Unternehmensdatenbank kann ich jetzt selektieren, kann ich eben schauen, welche Unternehmen sind in Deutschland für die unterschiedlichsten Finanzdienstleistungen zugelassen. Beispielsweise, wer ist eine Bank, also Kreditinstitute, Leasing- oder Factoring-Institute, Finanzdienstleistungsinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften, extern verwaltete Investmentgesellschaften, Zweigniederlassungen, also Zweigstellen oder Niederlassungen, dann EWR-Kreditinstitute. Also wenn eine holländische Bank in Deutschland aktiv ist, beispielsweise mit einer Niederlassung, ist es ein EWR-Kreditinstitut oder EU-Verwaltungsgesellschaften, Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften, Repräsentanzen, Datenbereitstellungsdienste, freigestellte Unternehmer, Versicherer und Pensionsfonds, Lebensversicherer, Krankenversicherer. Also diese Datenbank, die ist enorm groß. Schadensunfallversicherer, Pensionsfonds, Pensionskassen, Sterbekassen, Rückversicherer, EWR-Dienstleister, EWR-Niederlassungen, Versicherer ohne Geschäftstätigkeit, Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds und eben als einer der jüngeren Dienstleistungen die sogenannten Kryptoverwahrer. Das heißt, Sie gehen eben auf diese Internetseite, gehen in die Unternehmensdatenbank, klicken dann an Kryptoverwahrer und dann bekommen Sie eine Datenbank, und zwar eine ganz, ganz kleine Datenbank mit 7 Kryptoverwahrern, die eben in Deutschland von der BaFin eine Zulassung haben. Da sind jetzt manche Bekannte dabei, da sind aber auch Unternehmen dabei, die man wahrscheinlich noch gar nie gehört hat. Das sind aber dann eben Unternehmen, die eher im Hintergrund tätig sind und die Kryptoverwahrlizenz als sogenannte White-Label-Lösungen beispielsweise für Anbieter anbieten, die eben am Markt tätig sind und Kryptowährungen handeln. Das heißt also, wenn es jetzt ein Unternehmen XY in Deutschland Kryptowährungen handelt und auch die Kryptowährungen Verwahrdienstleistungen anbietet und ich schaue, dann steht dieser Name auch in der Zulassungsliste bei der BaFin und ich finde den Namen nicht, dann ist es nicht ein Automatismus, dass ich sage, okay, der muss jetzt illegal tätig sein. Nein, das ist eben nicht der Fall. Dann muss ich eben in einem zweiten Schritt prüfen, ist der unter dem Haftungsdach eben von einem dieser anderen Dienstleister und bietet der eben das Kryptoverwahrgeschäft über einen anderen Dienstleister an. Das macht man dann am einfachsten, indem man eben einfach den entsprechenden Anbieter anschreibt. Ich habe das zum Beispiel aktuell gemacht mit der Bitcoin Group SE, dem Betreiber von Bitcoin.de, weil mir eben aufgefallen ist, die Bitcoin Group SE, die wollte ja das Bankhaus von der Hyde übernehmen, um eben über dieses Bankhaus von der Hyde dann in Zukunft auch das Kryptoverwahrgeschäft darstellen zu können. Jetzt kam aber vor einiger Zeit eben eine Ad-Hoc-Mitteilung, also eine börsenrechtliche Meldung, weil ja die Bitcoin Group SE, also Betreiber von Bitcoin.de, börsennotiert ist, dass man von dieser Übernahme vom Bankhaus von der Hyde zurücktritt. Ja, jetzt habe ich da einfach mal an die Pressestelle geschrieben, habe gesagt, über wen macht denn ihr eigentlich aktuell euer Krypto-Verwahrgeschäft? Weil ihr bietet ja an, steht ja auch auf der Website, bei Bitcoin.de kann man seine Kryptowährungen sicher verwahren. Über wen macht ihr denn es überhaupt? Und dann haben die mir zurückgeschrieben, ja, alles richtig, was sie schreiben, wir sind vom Kauf zurückgetreten. Wir arbeiten derzeit noch mit der vorläufigen Zulassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, für die Kryptoverwahrung. Also die müssen Sie jetzt auch in Zukunft überlegen, bekommen Sie dann die endgültige Zulassung, wollen Sie das auch oder wollen Sie die Verwahrung eben über einen anderen Dienstleister machen oder übernehmen Sie einen Kryptoverwahrer oder wie auch immer. Also deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig nachzufragen, weil in dieser Liste diese 7 Unternehmen habe ich eben die Bitcoin Group SE nicht gefunden. Deswegen habe ich nachgefragt und deswegen bekommt man eine Antwort. Aha, so schaut das jetzt aktuell aus. Und wenn man sich jetzt dann sicher sein will, also die Bitcoin Group SE ist natürlich außer Frage ein absolut seriöser und solider Anbieter. Aber wenn das jetzt ein Anbieter ist, wo ich mir nicht sicher bin, ja, dann mache ich noch Folgendes, dann schreibe ich die BaFin an und lass mir das mal rückbestätigen. Also das, was die mir sagen, stimmt es auch wirklich? Dann schreibe ich die BaFin an und sage, hallo, ich habe bei dem Unternehmen angefragt, wie sieht es bei denen aus mit der Kryptoverwahrlizenz? Die haben mir Folgendes gesagt, können Sie das bestätigen? Und dann sagt die BaFin in der Regel, ja, können wir bestätigen. Aber ich habe auch schon mal Fälle gehabt, wo ich wirklich irgendwelche komischen Firmen angeschrieben habe, wo ich es nicht gewusst habe, was machen die überhaupt? Die haben mir dann gesagt, ja, wir haben BaFin-Zulassung. Dann habe ich die BaFin angeschrieben und die BaFin hat mir gesagt, noch nie gehört, kennen wir gar nicht. Also hier muss man auch wirklich aufpassen, die Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die sind überall unterwegs. Ja, jetzt gehen wir mal diese Kryptoverwahrer durch, diese 7 Stück, wo dann in absehbarer Zeit eben ein Achter und vielleicht weitere dazukommen werden, also allen voran natürlich mit der Deutschen Bank. Also, die 7 Kryptoverwahrer in Deutschland derzeit sind Bitpanda Asset Management GmbH. Also Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda ist, glaube ich, relativ bekannt. Eine der größten Kryptobörsen in Europa und für mich oder auch objektiv betrachtet die bestregulierte Kryptobörse in Europa mit zahlreichen Lizenzen. Nicht nur in ihrem Heimatland in Österreich mit Sitz in Wien, sondern beispielsweise auch eine BaFin-Lizenz, also unterschiedliche BaFin-Lizenzen und auch unterschiedliche aufsichtsrechtliche Lizenzen in anderen Ländern, wie Spanien beispielsweise. Also nicht nur für das Kryptoverwahrgeschäft, sondern beispielsweise auch für die Zahlungsverkehrsdienstleistungen oder Wertpapierdienstleistungen. Bei Bitpanda kann man ja mittlerweile nicht nur Kryptowährungen handeln, sondern eben auch Derivate, Wertpapiere, Aktien, ETFs und so weiter. Also die haben sehr, sehr umfassende Lizenzen und eben auch in Deutschland eine Kryptoverwahrlizenz. Der zweite auf dieser Liste ist die Blocknox GmbH. Ja, die Blocknox GmbH ist jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich auch gar nicht so bekannt, aber da steht eben, also es ist eine Tochtergesellschaft, ein Tochterunternehmen von der Börse Stuttgart und eben bekannt durch die beiden Krypto-Handelsplattformen der Börse Stuttgart, nämlich einmal Bison, die Bison-App, und einmal BSDEX, also Börse Stuttgart Digital Exchange. Und da macht eben das Kryptoverwahrgeschäft diese Tochtergesellschaft der Blocknox GmbH. Dann der dritte auf der Liste ist Coinbase Germany GmbH. Bei Coinbase bin ich mir nicht sicher, ob die Kryptoverwahrlizenz auch in Zukunft so bestehen bleibt, weil interessanterweise hat ja Coinbase vor kurzem eine Partnerschaft geschlossen mit Bitpanda. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Coinbase dann eben in Zukunft die Kryptoverwahrlizenz auch aufgibt und eben das Kryptoverwahrgeschäft über Bitpanda macht. Also auch solche Kooperationen sind dann eben möglich. Also das würde ich jetzt mal sagen, sind die drei bekanntesten auf dieser Liste. Es gibt noch einen vierten, den man auch wahrscheinlich kennt, nämlich Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH. Also Hauck Aufhäuser ist auch eine altehrwürdige, alteingesessene Privatbank und die eben sehr, sehr frühzeitig eben auch in die Geschäftsfelder für Digital Assets eingestiegen sind, auch einige Finanzprodukte in diesem Zusammenhang hat, sich auch auf institutionelle Kunden, die eben in digitale Assets investieren möchten, betreut. Also auch die haben eben eine Kryptoverwahrlizenz. Ja, und dann gibt es eben noch drei weitere, die jetzt relativ unbekannt sind. Also einmal die Finoa GmbH, die Tangany GmbH und Upvest GmbH. Das sind jetzt wiederum Dienstleister oder Unternehmen, die alle eine Kryptoverwahrlizenz haben, aber die jetzt nicht als Kryptobörse selbst bekannt sind. Also Upvest oder Tangany ist ja keine Kryptobörse, wo ich als Privatanleger Kryptowährungen handeln kann, sondern das ist eben ein Dienstleister, ein Service-Dienstleister, der dann eben mit bestimmten Kryptobörsen zusammenarbeitet oder Fintechs zusammenarbeitet, die eben Kryptowährungshandel anbieten und im Hintergrund eben das Kryptoverwahrgeschäft dann über die Finoa, die Tangany oder Upvest anbieten. Und das gibt es eben auch in den unterschiedlichsten Segmenten. Also N26 beispielsweise ist ja auch in Deutschland, Österreich, also im deutschsprachigen Raum sehr, sehr bekannt. Also die N26 Bank, bei denen kann man ja mittlerweile auch seit einiger Zeit Kryptowährungen handeln. N26 hat aber selber natürlich, oder nicht natürlich, aber N26 hat selber keine Kryptoverwahrlizenz. Warum? Ja, weil dieser Kryptowährungshandel und auch die Kryptoverwahrung eben in einer White-Label-Lösung stattfindet in Kooperation mit Bitpanda aus Österreich. Das heißt, wenn ich bei N26 ein Konto habe, bei N26 Kryptowährungen kaufe, die in meiner Wallet bei N26 liegen lasse, dann findet der Handel über Bitpanda statt und die Kryptoverwahrung formaljuristisch läuft eben auch über die Bitpanda Asset Management GmbH, die wiederum eine Zulassung seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat. Also, das sind mal die Grundlagen in diesem kleinen spezifischen Segment der Kryptoverwahrung. Und für mich ist das jetzt eben auch etwas, ich frage mich ja immer bei den ganzen Zuschriften, die ich bekomme, Herr Müller, ich habe da beim XY-Unternehmen Geld überwiesen und jetzt bekomme ich mein Geld nicht mehr oder die Internetseite ist nicht mehr aktiv oder was auch immer. Also allein sowas ist ja eine super Schutzfunktion, mal zu prüfen, bevor ich mich jetzt an irgendjemand wende und denen Geld gebe, wie sieht es eigentlich aus mit den rechtlichen Dingen? Weil wenn ich diese Prüfung mache, also einfach mal in die Unternehmensdatenbank bei der BaFin reinschaue, das Unternehmen mal anschreibe und sage, okay, ich würde gerne über euch Kryptowährungen kaufen, wie sehen denn die Zulassungen bei euch aus? Habt ihr eine Zulassung bei der BaFin? Bei der BaFin finde ich euch nicht, aber macht ihr eure Kryptoverwahrdienstleistungen beispielsweise über einen anderen Anbieter wie Finoa, Tangeni oder Upvest? Dann werden Sie wahrscheinlich von denen gar nichts mehr hören, weil diese ganzen Betrugsfirmen natürlich im luftleeren Raum unterwegs sind. Und sobald die mal merken, okay, wir haben da einen Kunden, der will das genau wissen, an dem sind wir nicht interessiert, weil den können wir gar nicht so einfach bescheißen. Oder sie lügen sie einfach an und sagen, ja, na selbstverständlich, wir sind bei der BaFin registriert und wir sind überall registriert. Ja, dann bitte einfach mal kurz eine Mail schreiben an die BaFin, den Namen hinschreiben und sagen, guten Tag, Anbieter XY behauptet, er hat eine BaFin-Lizenz in diesem und diesem Bereich, stimmt es? Und dann wird Ihnen die BaFin relativ schnell zurückschreiben, ja, alles in Ordnung, finden Sie in unserer Unternehmensdatenbank oder stellt die Kryptoverwahrdienstleistungen oder die Zahlungsverkehrsdienstleistungen oder welche zulassungspflichtigen Dienstleistungen auch immer über folgendes Unternehmen dar oder eben nicht. Und dann wissen Sie, aha, ich laufe Gefahr, wenn ich da Geld hinschicke, dass ich auf Betrüger hereinfalle. Deswegen ist dieses regulatorische Umfeld nicht immer zu werten, wie es ja so viele machen, als irgendwas, was nur Bürokratie mit sich bringt und was kein Mensch braucht. Ich weiß auch, ja, wenn ich wieder irgendwo eine neue Wallet eröffne, da muss ich wieder einen Lichtbildausweis hochladen, mein Gesicht scannen und was weiß ich was alles machen und Mittelherkunftsnachweise einreichen und Steuererklärung und so weiter. Nervt mich auch alles. Habe ich auch keine Lust, sowas zu machen. Aber es ist einfach wichtig. Und ein Anbieter, zu dem ich gehe, wo das alles gar nicht will, ja, da müssen alle Alarmglocken klingeln, weil der bewegt sich irgendwo im rechtsfreien Raum und dieser rechtsfreie Raum, den gibt es eben nicht mehr. Und wenn es ihn gibt, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich eben später Probleme bekomme mit den Behörden, mit den Steuerbehörden, den Finanzämtern oder dass ich überhaupt nichts mehr angeben muss, weil ich auf Betrüger reingefallen bin und mein Geld sowieso weg ist. Also das sind eben diese Aspekte, die man auch mit diesen kleinen Überprüfungen sehr, sehr gut ja, ausschalten kann. Und die Quintessenz des Ganzen, auch diese Kryptoverwahrlizenz, dieser Antrag, den die Deutsche Bank jetzt bei der BaFin gestellt hat, das ist ein Meilenstein. Das ist ein Meilenstein in Deutschland, den man viel breiter in den Medien, in den breiten Medien mal ausführen sollte, weil über Skandale oder irgendwelche Belanglosigkeiten wird ja auch immer breit berichtet. Aber dass das größte deutsche Geldhaus, die Deutsche Bank, jetzt eine Kryptoverwahrlizenz beantragt hat, das ist ein Meilenstein, das ist positiv und das wird auch die gesamte Kryptoökonomie in Deutschland nochmals auf eine weitere juristisch sichere Stufe stellen und davon werden alle profitieren, weil dadurch das Vertrauen auch weiter gestärkt wird und somit auch die Akzeptanz, die Marktakzeptanz und die Rechtssicherheit. Und das ist wie immer die Grundlage, dass diese Kryptoökonomie eben auch weiter wächst und gedeiht und somit auch steigende Kurse mit sich bringen wird für uns als Kryptoinvestoren. Ja, das von dieser Thematik heute, Kryptoverwahrlizenzthematik von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar interessante Anregungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viele Grüße aus Mallorca. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin machen Sie es gut. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.